ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Willkommen in ARD Sounds. Ich bin Dirk Henze und wir kramen jetzt ein wenig im Gestern des ETC Podcasts. 5 Jahre schleicht er nun schon durchs Netz und das Netz vergisst nichts. Zum Jubiläum gibt's diesen Sommer die ETC Classics, einige der ersten Folgen nochmal, immer im Wechsel mit der neuen Folge. Die hier würdigt einen großen Freund und Kenner der Aquaristik, Heiko Schäfer. Sein Sternzeichen kenne ich gar nicht, aber das kann eigentlich nur Fische sein. Viel Spaß!
Sei herzlich willkommen, Heiko.
Ja, hallo erstmal an alle, ne?
Heiko, sagen wir mal so, die Atmosphäre grob stimmt. Wir haben ein bisschen Wasser neben uns, es ist auch relativ warm, aber trotzdem ist das ja nun wirklich ja nicht dein Platz, weil in deinen kannst du ja gerade gar nicht so richtig. Das Aquarium wird renoviert, saniert, das Terrarium auch. Wie ist es da drüben? Wie sieht's aus?
Ja, also erstmal, der Platz ist für mich jetzt nicht ungewohnt. Ich bin gern hier, ne?
Ja.
Also am Wasser ist okay. Ja. Und ja, wie ist es da drüben? Ja, das ist typisch chaotisch einer Baustelle.
Ja.
Aber das ist nun nicht mein erster Umbau, den ich hier so miterlebe, bin ja schon eine Weile da.
Ja.
Und ja, es geht alles in den Bahnen, so wie man das so kennt. Manche Sachen, die nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, das kenne ich von den anderen Baustellen auch. Ja, ansonsten ist es dort drüben, also wir haben ja noch ein paar Fische hinter den Kulissen. Das Arbeiten ist ein sehr einsames, ne?
Ja.
Also ein bisschen allein. Und ansonsten, ja, bin ich da froher Hoffnung, dass die Baustelle dann am Ende so wird, wie wir uns das vorstellen. Wir freuen uns auch endlich darauf, dass wir wieder was machen können dort, also sprich gestalterische Sachen, ein bisschen an der Technik eingreifen, so den letzten Schliff geben, da sind wir schon ganz gespannt drauf.
Aber wo es damit hingehen soll, das müsste doch eigentlich schon zu erkennen sein. Es läuft ja schon eine Weile. Also die neuen Wege, das müsste doch eigentlich schon zu sehen sein.
Ja, das ist alles zu sehen und dann, wir haben uns noch nicht dran gewöhnt, so häufig sind wir dort auch nicht, aber das wird Spaß machen, das erstmal wieder neu kennenzulernen eigentlich.
Wie ist denn so dein persönlicher Vorfreudepuls? Also ein bisschen, ich meine, es wird ja eine völlig neue Spielwiese.
Es wird eine völlig neue Spielwiese, es wird zum Teil völlig neue Technik, es wird auch ein paar Arten geben, die auch ich noch nicht gepflegt habe in den über 30 Jahren. Also das ist immer spannend, was Neues zu pflegen, was Neues zu bauen. Ja, Vorfreude, definitiv Vorfreude. Ein bisschen Ungeduld, man will eigentlich los und man geht aber mal gucken. Man kennt so Baustellen, ja, das müsste doch jetzt fertig sein. Und es ist aber nicht fertig. Ne? Es ist also, man geht so Freitag nach Hause und sagt, naja, Montag, dann machen die das. Und Dienstag gehst du mal gucken und dann kommt mal Dienstag und ist nichts passiert. Aber man will da unbedingt jetzt. Ne?
Aquarium ist ja sowieso so, sag mal, so ein eigener Lebens- oder Berufsalltag, weil die anderen Gehege natürlich alles viel draußen, Außenanlage. Ihr habt ja sehr viel drin und dann meistens auch ja, in vermutlich mal engen Gängen mit viel Licht, viel Geblubber und Aquarium, also auch viel Technik.
Ja, viel Technik. Also man ist als Aquarianer, sage ich mal, ist man zu 50%, wenn es reicht, Techniker. Na, man ist ein bisschen Chemiker, ein bisschen Biologe auch.
Ja.
Na, weil es geht um Wasserchemie, um Salzgehalte, um pH-Werte. Also alles Sachen, die man hat man mal irgendwann das letzte Mal in der Schule gehört. Ne?
Ja.
An sowas muss man schon dranbleiben. Ja, und dann die Enge von Gängen und sowas. Ich kenne jede Menge Aquarien und es ist eigentlich in 95% der Aquarien gleich. Also es ist immer eng, wo Platz ist, wird ein Aquarium hingestellt, bis alles voll ist. Das ist in jedem Haus gleich.
Ja.
Das wird auch hier wieder so sein. Und ja, alles andere, eigentlich mal gewöhnen wir uns dann wieder an Neuheiten, auch an die neue Technik. Wir haben ganz andere Filteranlagen als früher. Also auch sowas ist spannend, wieder was die Weiterentwicklung zu sehen und wie ist damit der Umgang. Das muss nicht alles gut sein, es war nicht alles schlecht, was wir vorher hatten. Aber man hat ja dann Gedanken und man geht eigentlich mit der Zeit. Das ist immer so ein Haus braucht eine Erneuerung. Ein Tiergehege, ein Elefantengehege, das ist so mehr oder weniger seit, das ist immer irgendwo gleich. Aber hier ist so, hier ändern sich Sachen. Und dann ist für uns ja die Sache, zu fischen mit direktem Kontakt ist so eine Sache. Ne? Das ist also von der Pflege ganz anders. Ich kenne viele Tierpfleger, die damit keine Beziehung haben, weil du hast keine Beziehung in dem Sinne, weil das ist ein anderes Milieu. Dieses typische Eintauchen in ein anderes Milieu, das ist was anderes. Aber für mich ist immer der Reiz so, wie kann man so ein Biotop nachgestalten? Wie komme ich dahin, dass es so fast so aussieht? Ja, also nichts Künstliches. Gestalten ist immer was Künstliches, aber man versucht da so naturnah wie möglich. Das ist immer die Herausforderung.
Du hast ja auch den Aquarianer selbst angesprochen. Das klingt ja immer so, als wärt ihr von einem eigenen Planeten. Du siehst dich aber auch als solcher. Also nicht nur vom Beruf her, sondern auch sonst.
Ja, eher. Ich sehe mich vielleicht mehr als Aquarianer, als Tierpfleger, weil das ist so auch ein Hobby gewesen. Also ich habe mit 6 mein erstes Aquarium bekommen und hatte dann auch mit Reptilien, so mit 14, 15 die ersten Reptilien.
Aber auch mit 6 schon selbst gewollt? Oder einfach?
Selbst gewollt. Also es war so, wir hatten einen Teich vorm Haus, so fing das an.
Ja.
Dann ein altes Aquarium im Waschhaus meiner Großmutter. Das verlor zwar am Tag so 20, 30 Liter Wasser, aber das spielt im Waschhaus keine Rolle.
Ja.
Teichfische beobachtet. Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit so am Teich, am Fluss verbracht. Klar, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Aber Fische waren es immer. Ich bin selber Angler. Also das macht mir jetzt nichts.
Ja.
Und dann waren es immer Fische. Und irgendwie mit 6 wollte ich dann mal so die tropischen Sachen. Und das war so ein 50-Liter-Aquarium da auf der Schrankwand meiner Eltern, wo ich keine Wasserflecken machen durfte. Die kenne ich alles noch. Und so fing das mal an. Und das wurde aus einem, wurden 2, 3, 10. Das ging ganz schnell. Und dann mit dem eigenen Zimmer war das dann auch so. Da, es gab einen Bettenschrank und der Rest war voller Tierbehälter, sagen wir mal. Und so fing es an. Eigentlich war es wirklich Hobby zum Beruf gemacht. Ja, ich sehe mich mehr als Aquarianer, Terrarianer, als Tierpfleger in dem Sinne. So ein Klientel, also ein Aquarianer ist ein besonderer Mensch.
Ja.
Also man muss Geduld haben. Das ist wie beim Angeln.
Ja. Ja, ja.
Es ist nicht diese typische Tierpflege, weil man den Kontakt zum Tier nicht hat. Also das ist schon was Eigenes. Liegt auch nicht jedem Tierpfleger. Ja, also das ist definitiv klar.
Das glaube ich gern aus. Klingt so, als hättest du die Toleranz deiner Eltern ganz schön strapaziert, ja?
Ja, also sagen wir so, meine Mutter war da eher zugänglich. Die musste das immer verkaufen dann bei meinem Vater. Der hat da immer gesagt, was wollen wir mit dem ganzen Quatsch? Der hat auch mal irgendwo dieses schöne Wort geprägt, ich schlafe nie mit einer Schlange unter einem Dach. Er hat nicht nur mit einer, ich will jetzt nicht meine Mutter sagen, ne?
Auf keinen Fall.
Fall. Aber ich habe dann erst einfach durchgesetzt. Und manche sagen, wenn ich immer angefangen hatte, dann fiel das eine oder andere dann auch nicht oft. Das hatte ich dann. Ne?
Ja.
Ich bin, dann wo ich ausgezogen bin, ging das natürlich, da hatte ich dann meinen eigenen Raum dafür und sowas. Da war das dann, der Ufer, da ist dann etwas aus, ganz klar.
Es ging ja auch über Fische weit hinaus.
Es fing mit Fischen an, also mit allem, was man jeder mal gehabt hat, mit Guppies, Platys, Black Mollys, fing es an, ja, weiß ich. Das war so, ich kriegte dieses Aquarium komplett und da hat man selber sich Fische rausgesucht, bestimmte Gruppen, die ihn interessiert haben, hat dann angefangen, Bücher zu lesen, ganz klar. Und dann ist man in Bücher reingegangen, hat noch mehr Spezialliteratur gesucht. Und das hat mich eigentlich immer begleitet, auch während, im Endeffekt noch der Schulzeit, während den 3 Jahren Studium, die ich gemacht habe. Es hat mich immer irgendwo begleitet.
Das klingt jetzt so, als hättest du das natürlich auch studiert. Klingt auch irgendwie total logisch, aber das ging ja aber woanders
auch,
lang.
Wäre auch logisch gewesen. Also ich habe Astrophysik studiert. Also was ganz, ganz anderes.
Ganz hoch hinaus.
Also, ja. Im Endeffekt Sachen, die mich interessiert haben. Das war vielleicht dann die falsche Entscheidung, weil es war vielleicht doch mehr die Biologie, es war mehr die Aquaristik, es war mehr Zoologie, es war mehr Ökologie. Ich habe das Studium angefangen, habe es abgebrochen und habe dann gesagt, das Einzige, was du werden kannst, ist Biologe. Also habe ich, die Bewerbung für das Jahr war weg.
Und darf ich aber trotzdem noch mal einhaken? Astrophysik, du hast gerne Sterne beobachtet?
Ja, ja, also mache ich heute noch gerne.
Aha,
also es ist
beim
ganz
Angeln.
Weg, zum Beispiel. Aber ja. Es interessiert mich immer noch.
Ja.
Ja, und im Endeffekt war es so, es gab für das Jahr keine Bewerbung mehr. Und ich wollte aber gerne so was mit Fischen machen, vielleicht in der Fischerei oder vielleicht im Zoo. Und so kam dieses Angebot, das hatte ich schon irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, gelesen. Das neue Leipziger Aquarium, damals das neue, also das alte jetzt,
ja.
Kurz vor der Eröffnung und man suchte Aquarianer überhaupt im Zoo und ich dachte mir, ach, du könntest dieses Dreivierteljahr ja ein prima Praktikum im Zoo machen, hab mich beworben, wurde genommen, auch gleich auf die Frage hin, Tiere gehalten, ja, Reptilien, Fische, oh klasse, wir brauchen jemanden im Aquarium. Ich bin also nirgendwo erstmal am Anfang mit dem Zoo woanders hingekommen, ich wurde in dieses Gebäude geführt und dort war ich dann. Ich habe die Kollegen kennengelernt und das ging relativ schnell mit dem Einarbeiten, weil ich hatte zu Hause Aquarien, ich kam mit Reptilien klar. Und dann war das so, ja, machte mir Spaß. Dann hatte ich mich fürs Studium hier in Leipzig beworben, für Biologie, habe das Studium bekommen. Dann kam die Wende und dann war so der Gedanke, arbeitslose Biologen gibt es bestimmt eine Menge. Dann wollte ich ja auch nicht so zuarbeiten für irgendwas machen. Ich wollte so in der Zoologie bleiben, also ja. Mit Aquarienfischen, mit Reptilien. Und wo ist man näher als hier? Ne? Und dann bin ich hier kleben geblieben. Also nicht zum Schwimmen gegangen, sondern einfach geblieben.
Das war eine relativ spontane Übernachtentscheidung oder hast du
nicht? Ja, das über Nacht würde ich nicht sagen. Man hat schon drüber nachgedacht, mache ich das nicht. Aber sagen wir jetzt mal, ist halt auch ehrlich, das hat ja dann auch das Geld eine Rolle gespielt. Das hat es vorher nicht.
Ja.
Aber man war ja dann sozusagen allein und selbstständig für sich. Und dann war ja so der Tierpfleger in tiefster DDR-Zeit. Ich habe also DDR-Zeit noch angefangen. Der war nicht gut bezahlt.
Okay.
Und dann war mir ja plötzlich öffentlicher Dienst. Da gab er richtig Geld dafür.
Ist ein Argument.
Und es war damals einfach das Argument, ich bleibe jetzt hier. Die wollen mich gerne, war auch so, die wollten mich ja gerne behalten. Und so war die Entscheidung eigentlich damit gefallen. Ich bleibe an der Basis sozusagen, verdiene ein bisschen Geld damit. was jetzt nicht der Hauptgrund war, aber man muss ja irgendwo leben können.
Ja.
Und fröhne meinen Hobbys und kann jeden Tag zum Job gehen, wo mich andere beneiden und dafür Geld ausgeben. Ja, und so war's.
Und man kann auch sagen, einmal Aquarium, immer Aquarium? Oder hast du auch noch die anderen Bereiche mal kennengelernt?
Ja, aber nur so als Kollege, der zu Besuch ist. Natürlich mittlerweile in unserem Bereich habe ich Affen kennengelernt, Affen gepflegt schon mal. So also ich könnte das, sage ich mal, ich bin ja. Sicher geborener Affenpfleger.
Ja.
Und Kontakt zu Koala und Reptilien und Fische sowieso. Aber man guckt da lieber rein und wenn Hilfe am Mann ist, ja, aber mein Respekt vor großen Huftieren ist also nach wie vor da. Ne? Also da wäre ich der Falsche dafür.
Ja, diese enorme Geräuschwelt, die wir ja gerade im Gondwanaland hinter uns haben oder sowas, das stört dich aber nicht weiter. Also damit kommst du dem Zoo sowieso klar.
Das stört mich nicht. Also da bin ich überhaupt nicht empfindlich. Im Gegenteil, ich mag das auch, wenn ich als Angler abends am Teich sitze und so den Naturgeräuschen lauschen kann und mal nichts anderes höre. Das finde ich total klasse.
Machst du selbst auch so deine Runden durch den Zoo manchmal?
Ich mache meine Runden. Ich war jetzt am Wochenende, bot sich jetzt an. Habe ich mal so eine Runde durch Gondwana gemacht. Mal so eine gute Stunde, mal wieder geguckt. Macht man, ja. Und wenn was Neues ist, gerade so Baustellen, wenn man, das geht, muss ich definitiv was mal angucken. Ich bin doch so ein typischer Baustellengucker.
Glaube ich dir.
Also das war so, auch mit Lothar war das immer so. Wir haben unsere Mittagspausen also auf allen Baustellen des Zoos verbracht und da haben wir diskutiert, was schön ist und was nicht so passt. Da kann man herrlich philosophieren mit ihm. Und wir haben also, es gab manchmal Wochen, da sind wir jede Mittagspause durch den Zoo und haben geguckt, was ist neu, was ist anders. Und auf einer Baustelle auch. Und da kann man mit Lothar Stunden verbringen. Gerade im Aquarium jetzt.
Ja.
Da wird es dunkel.
Und ich glaube auch, du bist auch so ein Perfektionist, oder? Was du anpackst, das richtig.
Ja, ansonsten macht mir das irgendwann auf Dauer keinen Spaß. Also ich weiß auch meine Familie. Also es gibt ein paar die Sachen, dass ich wahrscheinlich einen Hang zum Perfektionismus durchaus habe. Bei sowas. Nicht bei allem.
Ja, ja.
Aber bei sowas ja. Also wenn ich irgendwas auf Arbeit mache, also wenn ich was einrichte, dann muss das. Das geht bis zur Perfektion. Und wenn mir das nicht gefällt, kann ich es auch wieder einreißen.
Wie sieht es denn heute eigentlich bei dir zu Hause aus? Also wenn es damals schon ausuferte mit Terrarien und Aquarien?
Ja, man wird älter. Ne? Bei mir ist es auch weniger geworden. Also es gab Zeiten, würde ich sagen, mit allen Jungschlangen. Also ich habe dann auch immer geguckt, dass man was nachzieht und so.
Ja.
Habe ich bestimmt mal teilweise mehr als 100 Schlangen zu Hause gehabt. Also es war dann schon eine ganze Menge.
Respekt,
und
ja.
Und jetzt sind wir so bei 20, 25. Also ich baue jetzt auch ab. Es ist so wirklich so... Ich will da nicht wissen, es ist mein Spaß an der Freude. Wenn aber Familie und andere Sachen mehr Zeit, dann will ich die Zeit auch nicht bloß so gequält opfern dafür, dass ich das machen muss. Und wenn kein Spaß mehr so vorhanden ist und ich da bis Mitternacht das Tier pflegen muss, die Jahre gab es, habe ich jahrelang gemacht,
okay. Dann
kann man das so abbauen und so bleibt an Sachen hängen, die ihm besonders am Herzen liegen. Und ich will dann die Tiere immer nachziehen. Ja, aber was machst du mit den Jungtieren? Ne? Es will sie im Endeffekt keiner mehr haben. Und dann ist mir der Spaß daran auch weg, das nicht mehr so machen zu können. Und da bin ich dann auch ehrlich. Meine Frau sagt immer, es kostet Strom. Hat sie recht.
Ja, ja. Ne? Ich meine, wenn du mir die 100 nicht gesagt hättest, hätte ich die 25 schon für sehr viel gehalten. Wie steht denn deine Familie überhaupt zu diesen Tieren? Die sind ja nicht bei allen beliebt.
Die sind nicht bei allen beliebt. Es gab auch Zeiten, da habe ich mich mit Vogelspinnen beschäftigt. Ja,
wird ja immer besser, ja.
Also meine Kinder sind damit groß geworden. Für die war das nie ein Problem.
Ja.
Na, es gab also immer Reptilien. Es gab mal eine kurze Zeit in einer relativ kleinen Wohnung, da habe ich zugunsten des ersten Kindes mal kurzzeitig Reptilien abgeschafft. Da war das so dieses Durchgangskinderzimmer.
Welch große Geste,
ne? Aber das hielt nicht lange vor. Nicht mal 2 Jahre. Dann fing irgendwas wieder an.
Ja.
Und das ist immer so, ist bei mir so, kenne ich aber von anderen Kollegen auch so, während den Anfänge sind schnell gemacht und es wird dann schnell, ach ja, da ist noch Platz und dann habe ich noch das und da muss noch das hin und ja, ach, die könnte ich auch mal noch haben. Und dann hat mir einer, da will die loswerden. Ja, dann nehme ich die, habe ja Platz. Und ist auch so, ich habe mir dann mal eine große Wohnung besorgt, habe die selber ausgebaut, mache ich übrigens auch gerne, so ein bisschen Handwerken.
Glaube ich.
Das ist auch meins. Und das war dann so, ja, hier habe ich jetzt einen eigenen Raum wieder dafür. Dort ist es dann wirklich ausgeufert. Das war so kurz vor der Jahrtausendwende. Und meine Frau kennt das nicht anders. Ich hatte also ein paar Reptilien, wo ich sie kennengelernt habe. Die ist damit reingewachsen. Die macht da zur Not auch mal was dran. Wenn ich sage, hier kannst du mir mal helfen oder sowas. Oder wenn ich mal nicht da bin. Keine gefährlichen Sachen. Aber die ist da reingewachsen. Meine Kinder kennen das nicht anders. Die sind also von klein auf, wissen die, auch wenn ich was Gefährliches mache, ich mache jetzt mal eine Tür zu, die wissen, der füttert jetzt dort oder macht da irgendwas, da gehe ich jetzt nicht hin. Oder ich kann mal dort gucken, die haben auch immer gefragt, wo kann ich das mal anfassen und wie machst du das? Ach, hier Heuschrecken, die sind also mit solchen Tieren, mit Futtertieren, mit Spinnen, mit Mäusen groß geworden.
Wie fährst du da eigentlich in den Urlaub? Ich meine, für solche Tiere gibt es ja keine Pension.
Entweder ich habe dann immer hier einen Kollegen, den ich mal sagen kann, kannst du drauf gucken. bei gefährlichen Sachen nicht. Ich habe ein großes Kind, der zumindest die Punktzüge der Terroristik beherrscht, ja, der dann mal zumindest gießen geht und sowas.
Das hast du ihm die Prüfung abgenommen?
Ja, kann das machen. Und ansonsten macht es immer der Nachbar. Aber bei Reptilien ist das so das Schöne, gerade bei Schlangen. Ich fahre 14 Tage in Urlaub. Das Licht macht eine Schaltuhr, ja. Wasser kann eine Regenanlage machen und fressen müssen wir nicht unbedingt als Schlange in der Zeit. Die sind ja Hungerkünstler.
Die ganzen 14 also, nicht?
Nö. Da kann man prima 14 Tage in Urlaub fahren. Jo. Ich will mal auf die Technik gucken, ja, aber da habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich bin auch schon, wenn ich nicht weit weg war, in meinem Urlaub, in der Mitte des Urlaubs bei 14 Tagen nach Hause gefahren und aha, habe das Tier versorgt. Auch das hatten wir. Da mehrfach.
Gab es mal eine kleine Panne oder was?
Nö, das war da einfach so, da hatte ich noch ein paar Sachen, die dann Insektenfresser sind, ja, wo ich dann sage, da muss ich mal drauf gucken und die Futterbestellung kümmern. Und wenn ich dann nicht länger so als 250, 300 Kilometer weg bin, da fahre ich früh los aus dem Urlaub, bin mal kurz zu Hause, mach das, zurück, übernachte ich eine Nacht dann zu Hause und fahre wieder in den Urlaub. Ne? Auch das ist passiert.
Seitdem besteht deine Frau bestimmt drauf, dass es immer mindestens 400 Kilometer sind, oder?
Ja, so ungefähr. Nee, also ich habe das irgendwann habe ich dann gesagt, gut, das geht jetzt auch so. Ja. Na, mein großes Kind ist erwachsen, der kann da mal vorbeifahren und guckt, was ist. Im Zweifelsfall ruft er mich an, so machen wir das. Ich kann auch einfach mal 14 Tage in Urlaub fahren, es geht.
Die spezielle Beziehung zu diesen Tieren hast du ja schon angesprochen. Viele erzählen ja immer von ihren Haustieren, oh, die Dankbarkeit in den Augen, das ist es, was ich brauche. Bei Fischen oder Reptilien stelle ich mir das jetzt schwierig vor. Wie ist da dieses Zusammengehörigkeitsgefühl?
Ja, es ist kein Kuscheltier. Da bin ich ja sowieso kein Freund von Kuscheltieren. Aha. Ich muss also mit Zootieren nicht zwingend kuscheln. Aber es gibt auch Tiere, zu denen hatte ich eine Beziehung als Kind. Oh, ja, die Katzen und sowas. Ja, das ist was ganz anderes. Hier ist es so eigentlich dieses so Wissen, so wie ich das gemacht habe, könnte das Tier sich wohlfühlen. Und ich sage mal, es frisst gut, es häutet gut, es zeigt normale Lebensäußerungen, es pflanzt sich fort. Kann man so viel nicht verkehrt gemacht haben. Reden tun sie sowieso nicht. Ne? Das macht kein Tier. Hier ist ja noch extremer. Keine Lautäußerung. Weder von einer Schlange oder die zischt mal. Da weiß ich jetzt nicht, ob die schlechte Laune hat oder schlechten Tag. Und Fische sagen auch recht wenig. Also das ist so dieses, man kann nicht reingucken, aber man macht so eine Sache, wo man denkt, dass es das Beste ist. Also man kriegt ja kein Feedback.
Da, wollte ich gesagt, das klingt ja nach sehr wenig.
Es ist wenig. Es ist aber, für mich war das immer ein Interesse. Ne?
Ja.
Ja, aber es ist nicht so, der guckt jetzt komisch, das war jetzt falsch. Die gucken nicht mal komisch, wenn man ihnen was Falsches zu fressen gibt. Ja, da muss man eben dieses Belesen. Wo gibt es neue Erkenntnisse? Also auch dieser Umgang mit Literatur oder jetzt mit Internet natürlich, ne? War auch eine Sache, die mich immer interessiert hat. Also ich habe da.
Also das Studium hast du quasi privat noch nachgeholt?
Ja, also so ein bisschen schon. Also bei Reptilien sicherlich und bei Fischen auch, aber Reptilien ja, bestimmte Gruppen, da habe ich dann wirklich so bis ins Detail, also bis genetische Untersuchungen über Unterartstatus und sowas, wo man sich so näher damit beschäftigt. Also bis so weit ist es schon gegangen.
Viele mögen es ja auch, wenn das Tier, sagen wir mal, auf sie reagiert. Das hast du schon gesagt, aber zumindest einen Namen versteht oder sowas. Auch das wird ja bei Reptilien oder Fischen nicht möglich sein.
Nee, also das ist so, man kann den Namen geben, aber das ist eine willkürliche Sache eigentlich für uns Pfleger oder für mich zu Hause. Aber ich kann rufen, wie ich will, passiert nichts.
Ja. Was fasziniert dich denn an Reptilien? Also gerade, dass es die anderen so abschreckt?
Weiß nicht, wo das angefangen hat. Sicher war das früher anders. Ja, dieses Unbekannte, dieses Faszinierende. Vielleicht war es auch als Kind so Sehnsucht nach Regenwald, nach Tropen, nach bunten Schlangen, die man immer auf solchen Bildern gesehen hat.
Ja.
Na, wo man gesagt hat, ja, irgendwie so dieses Stück Natur ins Haus holen. Aber wirklich, meistens ist es ja ein Ausschnitt aus dem Biotop, wo so ein Tier vorkommt. Wenn man eine Katze zu Hause hält, ist kein Ausschnitt vom Wildkatzenbiotop. Ne? Aber wenn ein Aquarium da rein geht, dieses Stück Wildnis nach Hause holen. Ne? Egal wie groß oder wie klein das ist, war immer das Faszinierende. Und dieses Stück Wildnis so nachbilden. Man hat ein Foto von irgendeinem Flussufer oder von einem Palmenwald, wo man sagt, dieses Detail will ich jetzt hier reinbringen. Ja, und wie muss ich machen? Wie muss ich mit Licht, mit Wärme, mit Feuchte reagieren? Wo mache ich einen Ast hin? Das hat mich immer fasziniert dran. Ne?
Es gibt ja nun gerade für die Tiere bestimmt auch keinen Kratzbaum aus dem Katalog. Du bastelst dann auch die Terrarien und Aquarien.
Ja, also das gehörte bei mir immer dazu, dass mit natürlichen anfänglichen Pannen, also ich habe mich in die Finger geschnitten mit allen Werkzeugen, ich habe Glas zerschnitten, ohne dass das jemals irgendwas zum Kleben wurde und viel rum experimentiert. Aber jetzt hat man da schon so ein bisschen Erfahrung. Also das gehörte immer dazu, dieses Bauen. Das kenne ich von anderen Terrarien, die sagen immer, die wollen einen fertigen Behälter und dann das Tier bespaßen. Bei mir war eigentlich auch sehr im Vordergrund immer dieses, wie baue ich das jetzt? Wie kann ich da was einfallen lassen? Bauen. Also ich habe kein Terrarium, was ich gekauft habe. Keins. Ich habe die alles selber gebaut.
Und bist du da auch viel im Austausch? Also du klingst wie einer, der auch gerne weitergibt seine Erfahrungen.
Ich gebe gerne weiter, ich gebe ja alle Lehrlinge weiter. Oder wenn jemand fragt, du, ich würde mir gerne ein paar Räume dafür bauen, aber das müsste so und so, ja, gebe ich gerne weiter. Ja. Da mache ich auch kein Hehl draus. Ich kann dann, sag dann auch, pass auf, habe ich probiert, geht nicht. Oder ja, kannst du so machen. Also das, was ich darüber weiß, das muss nicht das Nonplusultra sein. Es gibt immer sehr viele Wege, die zum Ziel führen. Aber ich gebe das gerne weiter und vermittle das auch gerne.
Springst du da auch so durch Internetforen und alles?
Ja, also man guckt da natürlich mal, dann hat man so ein paar Jahre die Fragen, oh, hast du damit Erfahrung? Oder dann hast du eben so ein Forum, wo du sagst, wie ist das mit dem Umgang mit der Technik und wie hast du das gebaut, wie hast du das gebaut, wo man auch mal zur Not was reinschreibt oder wo man auch eine Idee dann einfach hernimmt, weil die anderen dann auch freiwillig ihre Ideen geben und man sagt, guck, so ähnlich hättest du es gedacht und die Lösung hattest du noch nicht, aber der hat das so gemacht, jetzt hast du dafür eine Lösung.
Nun hast du natürlich auch durch den Bekanntheitsgrad von Elefant, Tiger und Co. Wahrscheinlich mehr Nachfragen, als dir eigentlich lieb sind. Und erwischt sich auch manchmal im Supermarkt. Ich meine, gerade zu Aquarien gibt es ja nur tausend Fragen, die man stellen kann. Und
ja, also ich habe es schon gehabt. Ich habe im Supermarkt gestanden. Ich habe mal eine Frage zum Gartenteich. Passiert. Gut, das ist hier drauf. Ich habe da mal ein Problem im Gartenteich. Alles passiert.
Das nimmst du mit? Also die.
Das nehme ich mit, da bin ich auch nicht böse drüber. Es nimmt nicht so überhand, dass man gar nicht mehr raus kann, aber es passiert.
Du sagtest, du liebst dieses Tropische oder möchtest das gerne auch sehen und erleben. Hast du es dir denn draußen in der Natur auch schon geholt?
Nee.
Noch nicht?
Nein. Weiß nicht, ob ich da unbedingt hin muss. Man erfüllt sich zwar gerne einen Traum, aber ich träume mich auch gerne davon. Ich bin ein typischer Europareisender. Also sagen wir, Europa ist groß genug. Selbst Deutschland ist groß genug.
Auf jeden Fall.
Und ich suche mir da immer so ein paar Ecken raus, um da zu gucken. Das kann auch im Einheimischen sein. Bin also viel im europäischen Ausland. Also ich bin ein großer Italien-Fan, auch was Reptilien betrifft. Bin eher da unterwegs. Das Tropische hat mich immer so abgeschreckt. Ich habe drei Kinder und eine Frau. Nimmt man die mit, nimmt man sie nicht mit. Dann hat man ja auch noch andere Hobbys. Also ich fahre lieber mit den Kumpels dann angeln, als in die Tropen zu fliegen. Ich nehme da, das ist für mich auch eine Sache, wo kriege ich Energie her und das kriege ich lieber daher. Das andere werden wir wahrscheinlich, ja, würde ich einmal machen, aber das wäre mir wahrscheinlich sehr anstrengend. Ja. Den Drang unbedingt in eine ganz große Schlange sehen zu müssen, habe ich eigentlich nicht.
Hat dich eigentlich die Gefahr mit diesen Tieren auch ein bisschen gereizt? Also gerade sowas zu beherrschen?
Ja, am Anfang schon. Natürlich ist es immer so, man bewegt sich auf dem Messerschneide. Jetzt ist es mehr so dieses, ich kann damit umgehen und es ist toll, 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 klopfen mal. Es ist noch nie was passiert. Also die Kunst ist, dass nichts passiert, sage ich immer. Also
ich
kenne da gerne Stammtische und sowas von den Giftschlangenpflegern. Ich habe jahrelang Giftschlangen zu Hause gehalten, die dann immer damit geprahlt haben und sagen, ja, ich bin ja dreimal gebissen worden. Wenn niemand gebissen worden ist, aber der trotzdem seine Tiere ordentlich schlägt, dann ziehe ich da einen Hut. Es ist nicht der Reiz der Gefahr, es ist mehr der Reiz dieses Umgangs mit der Gefahr. Also ich kann damit umgehen mit der Situation.
Hast du so ein Schränkchen Gegengifte zu Hause?
Nein. Ich habe natürlich ein Notfallset zu Hause und es steht der Giftnotruf da, ja. Das wird auch kontrolliert, also das ist auch vom Amt, das ist ein Segen dahinter.
Aha, okay. Na,
das gibt es also auch, aber Serum hat man nicht zu Hause. Könnte ich mir auch jetzt nicht wirklich leisten. Ist teuer.
Aha,
okay. Muss man auch nicht da haben, man hat diesen Giftnotruf. Und dann habe ich auch immer, ich habe also immer auf Arten verzichtet. Ich brauche nicht die gefährlichste Kobra oder die giftigste Schlange. Ich habe auf solche ganz gefährlichen, sehr flinken Arten, wie zum Beispiel Kobras, Mambas, immer verzichtet. Also das kommt mir nicht ins Haus. Da sage ich einfach, sei verantwortungsbewusst, du hast auch noch eine Familie und kannst du das Tier wirklich beherrschen in einer bewohnten Wohnung? Und da sage ich einfach, nein. Und demzufolge ist mir sowas auch nicht ins Haus gekommen.
Ist dir auch noch nie was ausgebüxt?
Nein.
Der große Respekt. Also meine Tiere sind ja, oder gerade Reptilien ja auch diese Meister der Tarnung. Also jedes Tier versteht das Versteckspiel, aber die sind ja nur ganz besonders. Wenn ich vor so einem Terrarium stehe, geht es mir ganz oft so, dass ich mindestens zwei Leute brauche, die mir sagen, da hinten auf dem Ast, ach ja. Und du siehst das sofort?
Also sofort nicht, aber meine Frau sagt immer, wenn wir in der Natur unterwegs sind, was wir ja gerne machen im Urlaub und so, und ich sage, guck mal da einen Zaun eintext, guck mal da einen Ringelnatter, und die sind immer da. Wieso siehst du das?
Das wäre genau mein Text.
Das ist einfach, muss mit anderen Augen gucken. Wo gucke ich hin? Oder fühle ich mich das Tier, was würde so eine Ringelnatter jetzt bei dem Wetter hier machen um die Zeit? Wo würde die ungefähr liegen? Man hat im Laufe der Zeit auch durch Beobachten in Terrain, also man schult das Auge. Wo muss ich gucken? Wie muss ich gucken?
Also es ist auch schon ein bisschen antrainiert.
Es ist antrainiert, ja.
Auch du hast schon gesucht?
Ja, selbstverständlich. Es gibt Tage, wo ich sage, ich sehe das, kannst machen, was du willst.
Ja.
Da kommt ein Kollege und liegt da unten. Passiert, ja. Aber es ist wirklich, es schult das Auge. Also es geht mir ganz oft so, dass wir in der Natur unterwegs sind. Auch wenn wir beim Angeln sind, wo der Kumpel sagt, ich habe ja noch nie eine Ringelnatter gesehen. Du hast mir jetzt schon die dritte gezeigt, ich habe die noch nie gesehen.
trainiert ihr eigentlich mit den Tieren auch? Also wenn jetzt zum Beispiel die Tiere selbst mal versorgt werden müssen, zum Beispiel vom Tierarzt, macht ihr, also da kenne ich das von vielen anderen Tieren, dass eben mit denen geübt wird, dass sie stillhalten oder sowas. Kann man das überhaupt mit Reptilien?
Ja, das kann man mit Reptilien, aber nur im begrenzten Maß und auch nicht mit allem. Wir sind ganz gut mit unseren Krokodilen. Wir haben das ja jetzt beim Umzug genutzt. Ich sage mal, ich bin kein Zirkus, das muss nicht durch den Feuerreifen springen. Aber so ein medizinisches Training, wo ich dem Tier und mir einen Gefallen tue, sprich, das Krokodil geht mit Futterbelohnung, alles andere geht sowieso nicht,
ja,
in eine Transportkiste selber rein. Das spart Nerven, Zeit und Gefahrenpotenzial für Tier und Mensch. Und das war ein riesengroßer Vorteil, dass wir sowas gemacht haben, dass wir also Training mit der Kiste gemacht haben. Das erfordert Zeit, aber mit so Großechsen, die sowieso eine sehr schnelle Auffassungsgabe, die also ihre Umwelt sehr rege und sehr intensiv wahrnehmen, also visuell, da kann man das machen und versuchen. Mit Schlangen wird es nichts.
Dabei mal die Frage, eure Alligatoren Ali und Gator zu nennen, da habt ihr es euch aber echt einfach gemacht, oder?
Ja, also wir hatten ein altes Alligatorpärchen, die hatten sogar mal eine Taufe, die hießen Cäsar und Cleopatra.
Das
die,
hat was.
Und hier war so, bei uns haben einen ganzen Tierbestand, wir haben vielleicht manchmal 2.500, 3.000 Arten gehabt mit allen wirbellosen Tieren. Da haben wir bestimmte immer einen Namen gekriegt. Und hier war es eigentlich so, ja, man muss ja beim Training irgendwo einen Ansprecher haben. Ne? Und dann war so dieses Alligator. Na, Ali, Ellie und Gator. Und irgendwo ergab sich das. Und eigentlich fand man das so passend und eigentlich auch so, auf Deutsch gesagt, blöd.
Und hören die das denn?
Also Krokodile hören, Schlangen sind taub.
Ja.
Also, da kann man auf den Tisch klopfen, Statue akustischer Sinn, das würden sie mitkriegen, also Schwingung. Aber ansonsten, also die sagen mit dem Flötenspieler, mit der Kobra, die beißt denn nicht, wenn er blöd spielt. die hörten ja nicht. Die geht nur der Bewegung mit.
Also dieses Bild kann man vergessen.
Das Bild kann man vergessen. Also es ist dann so eine Sache, wenn wir mit solchen Namen arbeiten. Und wir haben ja die Stumpfkrokodile und das war immer Stumpfkrokodil. Ne? Also die hatten diesmal keinen Namen. Und dann war so, ja, aber wir machen jetzt mit denen auch das Training. Und wir brauchen die Tiere ja auch Namen.
Ja.
Und das ist dann so ein kurzes Brainstorming, wo man dann so auf alle plötzlichen Ideen kommt. Das finde ich mal ganz lustig.
Ich freue mich
bis
schon.
Bis dann jemand einer sagt, naja, dann lass uns doch die Lito und Kork nennen. Ja, es ist Krokodil, du hast es von hinten gelesen. Also heißen die jetzt Lito und Kork.
Das ist schon kreativ.
Das ist, ich habe auch gesagt, das ist kreativ, das lassen wir so. Ja. Ja. Ob da mal einer nachfragt, was bei uns so manchmal los ist, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand, also lustig muss es auch mal sein. Dem Tier wird es egal sein, wie es heißt, ist ja nicht, was wir uns über unseren Namen beschweren. Passt, steht jetzt auch so dran und wir arbeiten mit den Namen, damit ist okay.
Reptilien sind ja sowieso sehr, sehr ruhige Tiere, wirken irgendwie immer entspannt, obwohl sie ja so gefährlich sind. Was fasziniert dich zum Beispiel gerade bei Reptilien an dieser extremen Ruhe? Also zum Beispiel Krokodile kann man ja als Besucher kommen, sieht sie meistens irgendwo liegen und auf was lauern. Oder die Schlangen sitzen, liegen halt oben auf dem Ast. Die Faszination ist, sie zu suchen. Bringt dich das auch runter?
Ja, bringt mich runter, definitiv. Also ich bin von Natur aus auch ein, zumindest wo ich jünger war, durchaus schneller aus der Ruhe zu bringen. Auch manchmal so ein bisschen in Hektik verfallend. Man merkt ja auch auf Arbeit und dann Termindruck. Die ganze Hecke, ja, bringt mich runter. Klar, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, aber der muss ja auch nicht. Es ist einfach diese Faszination. Die Schlange kann dort 3 Wochen auf dem Ast liegen. Die muss nirgendwo hin. Die muss auch nicht los, wie ein Löwe. Die sagt sich, ich muss so wenig fressen. In den 3 Wochen kommt ja einer vorbei. Das sitze ich aus. Und das setzen die seit Millionen von Jahren aus. So verkehrt kann es nicht sein, ne?
Unglaubliche Geduld, ja, das ist schon weiter.
Ja, einfach Geduld und einfach in Ruhe da liegen. Nicht gesehen werden, ich lang, wenn ich die anderen sehe. Das ist das, was die wollen.
Andere Tiere sind aber irgendwie, also fühlt sich ein bisschen an, wie auch wie ein wunderbares Spielzeug. Also zum Beispiel bei den Fischen, dieser Schützenfisch, den ich bei dir kennengelernt habe, oder auch der Zitteraal, um den sich ja tausende Legenden ranken, den aber sonst nie einer sieht. Probierst du das denn auch mal mit denen aus, ob die das wirklich können?
Ja, also man guckt beim Schützenfisch, natürlich machen wir auch für uns. Dann, jetzt will ich wissen, schießt er die Fliege vom Blatt? Wir wissen, dass das funktioniert und dann kommen ja solche Versuche. Wie groß kann das Beutetier sein? Das muss er mit Grille, Heuschrecke. Und wie weit kann er denn?
Ja,
also
das
ist dann wirklich so, setzt die mal noch ins Hirn, das mal gucken. Natürlich probiert man das aus. Ja. Ne? Also die Grenzen, wo man sagt, das funktioniert und das funktioniert nicht. Und da merkt man auch ganz schnell, selbst so Tiere, so Fische, die haben individuelle Unterschiede. Der eine hat Freude daran, dass da aus einer Meter Höhe vom Platz zu schießen. Und der andere sagt, eigentlich bin ich satt. Und also muss man dazu anstrengen. Wenn das runtersetzt, nehme ich, da oben schieße ich nicht hin. Also man hat solche Unterschiede auch bei Tieren, auch bei Reptilien, die also auch in ihrer ganzen Wesensart rein vom Individuum völlig unterschiedlich sind.
Wahnsinn, wir reden hier von Fischen.
Irgendjemand meckert, ne?
Und schon sind die Wasservögel da und wollen wissen, wo welche es gibt. Beim Zitteraal auch schon mal probiert? Also ich meine, ist da wirklich so ein heftiger Stromstoß? Nee,
also das war mir dann zu gefährlich. Also man probiert das nicht. Es gibt da so ein paar Geschichten drüber. Ich hatte mal das sehr unangenehme Erlebnis mit dem Zitterrochen. Das heißt, der wohnt in einem von unseren hinteren Becken und ich habe die Scheibe geputzt. Und damals putzten wir mit einem Aluminiumstiel und da war ein Pad vorne dran und wir haben mit Stahlwolle geputzt, um die Algen von der Scheibe zu kriegen. Und ich bin natürlich dort an der Seite hochgeklettert, habe diese Scheibe geputzt und bin abgerutscht und habe diesem großen Zitteraalweibchen, das vorne an der Scheibe lag, sozusagen diese Elektrode als Stahlwolle auf den Rücken gestellt.
Halleluja.
Das war ein sehr unangenehmes Erlebnis. Also ich musste mich setzen. Und seitdem habe ich gesagt, dass mit der Elektrik und den Fischen, ist allgemein so, Elektrik und Wasser vertragen sich nicht gut, da machen wir keine Versuche damit, das tut weh.
Ja. Macht's auch. Das ist ein heftiger Schlag, ja, oder?
Das ist gleich schon, es krampft. Also bei Zitteraalen sagt man, Zitterrochen sagt man auch bis 300 Volt. Das war heftig. Also muss ich kein zweites Mal haben. Man spielt natürlich auch mal mit den Tieren rum. Gut, bei Schlangen ist so, eine zahme Schlange, die will man von jung auf dran, dass man sie in der Hand nimmt, dass ja nichts passiert, dass man also sie handelt. Und wenn ihr das gefallen ist, kann das jeder machen. Die erkennt ihren Pfleger nicht. Ein Krokodil erkennt einen Pfleger. An Stimme, an Schrittfrequenz.
Ja.
Also die haben da auch Sympathien, Antipathien. Ich kenne zwar unseren alten Stumpfkrokodil-Weibchen, die konnte nur einen Walter leiten und mich nicht.
Ja.
Also mich ist die immer angegangen, wir konnten miteinander gar nicht. Das hat schon mal Walter machen lassen. Das gibt's also durchaus. Aber eine Schlange, die zahm ist, die kann jeder in der Hand nehmen, der sich traut. Man lernt dann auch mit der Zeit so, wie muss ich mich bewegen? Also alle schnelle, hektische Bewegungen macht das Reptil nicht. Sollte man auch nicht machen. Das Einzige, was sich hektisch und schnell im Leben einer Schlange bewegt, ist die Beute. Also man will keine Beute sein, also bewegt man sich mit ruhigen, zügigen Bewegungen, aber nicht hektisch.
Aber du musst halt immer sehr vorsichtig sein, auch beim Füttern. Oder wie machst du das? Also zum Beispiel gerade jetzt bei so einer Giftschlange zu füttern, immer erstmal durchzählen, wer ist wo?
Ja, also durchzählen ist sowieso, bei gefährlichen Tieren sollte man das gleich früh machen, wenn man kommt. Sollte niemand fehlen, da ist dann nämlich woanders, das ist nicht gut. Und ansonsten, ja, also man keine Routine aufkommen lassen, das ist ganz wichtig. Also ich kenne Leute, die haben auch bei mir zu Hause, dass man immer in der gleichen Reihenfolge zum Beispiel füttert oder sauber macht, sollte man nicht machen. Man fängt mal da an und mal da an, ja. Einfach wegen der Konzentrationsfrage. Na, und dann ist es so, wirklich gucken, wo liegen die Tiere, komme ich an das gut ran, kann ich über eine, wenn die was im Maul hat, drüber fassen. Alles so Sachen, die man dann abwägt, geht das bei der Art. Man weiß dann auch die Arten, bei denen es nicht geht und man kennt dann auch seine wirklich individuellen Pappenheimer. Man füttert natürlich ohne Netz im doppelten Boden. Wir haben schon Kontakt zum Tier, aber das Risiko eben gegen Null kalkulieren. Null kriegt man sowieso nicht hin, aber gegen Null, was kann ich machen, was kann ich nicht. Das ist ja nicht wie ein Jungvogel, der dreimal am Tag was fressen muss, sondern hier kann ich auch die Zeit für mich warten lassen. Es gibt dann Tage, Hochsommer, in der Schwüle in der Luft, Gewitterstimmung, wo Tiere durchaus sensibel und auch aggressiv reagieren.
Ja.
Dann lasse ich es eben an dem Tag. Machst du am nächsten Tag und siehst, die ist genauso entspannt wie sonst. Ja, und das sind so Erfahrungswerte.
Du bist bestimmt auch gern Lehrlingsausbilder, oder?
Ich bin gerne Lehrlingsausbilder. Ich gebe das gern weiter.
Hast du Probleme mit der nächsten Generation? Oder sind alle noch lernwillig?
Ja, also lernwillig sowieso. Man hat manchmal Lehrlinge, die von vornherein sagen, mir ist das mit dem Pferdstriegeln und Huftieren lieber. Ja, hat man oft. Wir haben auch Sachen, die haben eine Phobie, zum Beispiel vor Spinnen. Oder dann auch vor Fröschen und vor Schlangen haben wir. Ja, und sind trotzdem Tierpfleger. Das hat damit nichts zu tun. Es hat ja jeder was. Also ich habe auch Respekt vor einem großen Pferd. Ne? Und jeder sagt, kannst du doch hingehen? Sag, lass mal lieber. Na, gib mir eine Kobra, komme ich besser mit klar. Das sagt dann, bist du verrückt.
Ja.
Na, aber man hat immer wieder so im Laufe der Zeit so ein, zwei, wo man sagt, die interessieren sich dafür. Die haben auch die gewisse, vom ganzen Bewegen her, so, das könnte man ein richtig guter Reptilienpfleger werden. Auch die Ruhe. Also immer den Respekt, aber keine Angst. Ja, und das ist immer so das Gegeben, wenn man sagt, ja, könnte wer. Und man fragt auch immer, oh, könntest du dir vorstellen, noch ein Jahr hinten dran zu hängen, ausbildungstechnisch, speziell bei uns, wo man sich dann so im Endeffekt eine neue Generation ranzieht, ist so.
Ja. Ja. Was ist denn für dich das Faszinierende zum Beispiel an einer Vogelspinne? Kannst du verstehen, warum das so viele Leute abschreckt, das Tier?
Das ist ja meist allgemein Spinne. Und bei Vogelspinnen ist es noch die Größe.
Und das Behaarte.
Und das Behaarte, ja gut, das ist natürlich schon eine Sache, ein behaartes, spinnenartiges Tier, ne? Oder wir sagen die meisten immer, alles, was 8 Beine hat, ist nicht gut. Ne?
Ja,
was weniger hat, geht und was mehr hat, ist auch wieder okay. Spinnentier. Ich weiß nicht, warum man dafür eine Phobie haben muss. Natürlich, dieses in Spalten wohnende, blitzschnell rausgeschossene, können wir im Dunkeln jagende. Alle Spinnentiere sind giftig, Vogelspinnen sind auch giftig, aber die meisten sind wie ein Bienenstich. Ne?
Ja.
Auch so ein Mythos. Ja, und wenn man das mit, ich habe das ja versucht, mit ganz kleinen Kindern macht, so Kindergartenalter.
Ja.
Die haben da keine Aversionen davor. Die lassen sich das, die kommen das in Zeit, guck mal. Und dann haben die das irgendwann mal gehört, dass Spinnen eklig sind. Machen wir das mit, mal mit einem Schulkind, 3 Meter weg. Der hat nie eine unangenehme Erfahrung gemacht, der Mensch, mit einer Spinne oder sowas. Natürlich können die. Ich kann das nachvollziehen. Es ist auch dieses schnelle, wir laufen an der Wand hoch.
Ja, gut.
Das ist
ja.
Schon dieses typische Beispiel, ja. Oder an der Decke lang. Das, was wir uns nicht vorstellen können, was wir selber auch nicht können, was da ein Mechanismus dahinter steckt, das ist einfach ein Ruf. Aber
das hast du nie gespürt?
Nein.
Auch als Kind nicht,
oder? Nee, ich habe Weberknechte und Kreuzspinnen im Garten ausgegraben und gefangen und habe die in Gurkengläsern gehalten und geguckt, wie die ein Netz bauen. Hat mich nie gestört.
Als großer Fan von Reptilien musste dich ja der Komodowaran ganz besonders gereizt haben. Ärgert es dich, dass du den gerade nicht pflegen kannst?
Nö, ärgert mich eigentlich nicht. Also es gibt immer diese Liste mit diesen Highlight-Tieren, die man mal... ist bei mir eigentlich nicht zwingend jetzt ein Komodowaran. Ist interessant, klar.
Ja, ja.
Und, er ist ja in meiner Nähe, ich kann ja hingehen.
Machst du auch?
Ja. Und ich kann auch die Kollegen fragen, aber zum Beispiel auf die andere gehen. Ich kenne das Tier nicht, er kennt mich nicht.
Ja.
Also so als der Sache. Also ich muss da unbedingt mal hin. Dann würde ich lieber sagen, ich muss mal 14 Tage mit ihm arbeiten.
Ja.
Und dann mal gucken, wie weit kann ich da ein Verhältnis aufbauen. Aber jetzt so nach dem Motto, ich muss da unbedingt reingehen, muss ich nicht. Weil wir haben letztens so eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ich mache vieles, aber hier kenne ich das Tier nicht, sein Verhalten nicht und er kennt mich nicht. Ist mir einfach das Risiko zu hoch. Mache ich nicht.
Aber eine Praktikumsbewerbung von dir ist da jetzt nicht anhängig?
Nee, ist nicht anhängig. Ich kann ja hingehen. Ihr könnt ja jederzeit fragen, können wir mal oder sowas. Wie macht ihr? Also das braucht man sowieso. Aber dass er jetzt nicht zwingend unter meiner Pflege ist, ärgert mich nicht. Überhaupt nicht.
Auch das Tier reizt dich auch schon. Also gerade die Größe ist ja mal für viele so faszinierend.
Das reizt immer die Größe der Tiere. Das sind ähnlich wie große Krokodile, alle Großwarane, große Leguane. Natürlich reizt das.
Ja. Und auch große Würgeschlangen zum Beispiel?
Ja. Also so habe ich mal angefangen. Also meine erste Schlange war eine Boa Constrictor.
Natürlich gleich.
Ja, aber sie war ein Jungtier. Ne? Ich bin also mit der Schlange reingewachsen in die Aufgabe. Und die größten Schlangen, die ich mal zu Hause hatte, waren so um die 3 Meter. Boah. Und hier hat man ja schon deutlich mehr. Ja, aber natürlich mal so große Schlangen halten wie Anacondas, ja. Aber diese Rekordjagd, ich glaube, aus dem Alter bin ich auch raus. Ne? Und dann lieber irgendwas was pflegen, was noch keiner gepflegt hat, was schwierig ist zu halten, was noch nicht nachgezogen wurde, wo man sich an den Kopf macht, was kann ich anders machen als die anderen, wo man Daten zusammenträgt. Ja, das reizt mich dann durchaus mehr.
Aber Nachbarn warst du doch bestimmt manchmal suspekt, oder?
Die haben es immer gewusst. Also ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht. Also nicht so nochmal,
das ist besser,
dürfen
ja.
Die nicht wissen. Also ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht mit der Hausgemeinschaft.
Ja.
Wobei ich immer gesagt habe, passt auf, der kann nichts abhauen, das ist sicher. Ich habe auch Kinder. Na, und das haben die alle akzeptiert und damit war das gut.
Und Gäste, die zu dir kamen, auch mal gesagt haben,
ja,
welche Zimmer darf ich nicht betreten?
Ja, also es gab dann, die meisten haben das akzeptiert und sowas. Natürlich gibt es Leute mit Phobien. Also ich habe auch im Freundeskreis oder im Freundeskreis von meiner Frau, die auch mal kommen, da gibt es so welche, 2, vielleicht sogar 3, die haben wirklich eine Schlangenphobie. Da habe ich aber so Sachen, es gibt, also im Wohnzimmer gab es mal ein großes Terrarium, das ist aber jetzt nicht mehr. Das Wohnzimmer ist jetzt schlangenfrei, so der Arbeitsbereich meiner Frau, das war als Schauvitrine.
Ja.
Aber da ich ja wusste, dass das manchmal wirklich nicht gut ankommt, haben wir das gelassen. Und demzufolge ist es okay. Und dann, wenn die also dann bei mir durch den Flur, wo so ein paar Terrarien stehen, die gehen da manchmal so oder gucken nicht hin.
Hast du schon mal ein paar spitze Schreie auch in deiner Wohnung gehört?
Ja, ich habe auch schon mal mit Leuten, die eine Spinnenphobie hatten, gesagt, dann lass uns, also so eine Therapie haben wir schon mal gemacht, der hat dann am Ende die Spinne angefasst.
Ach, das haben wir schon gemacht. Da hast du auch den Ehrgeiz der Leute.
Ja, also ich dann erklärt, was anders ist, warum, wieso. Und das geht nicht bei jedem. Manche sagen, nee, lass mich damit, will ich gar nicht, kann gar nicht hingucken.
Ja.
Aber so Leute mit Spinnenphobie hatte ich auch. Hatte ich in einer anderen Wohnung, da war es Vogelspinnenhaltung, war ein Bad. Das heißt, man musste an diesen Spinnenregalen vorbei, bis zur Toilette.
Ja.
Das war für einige eine Herausforderung. Aber. Es kann ja nichts passieren, es ist ja Glas dazwischen. Und die meisten sagen ja auch, ich kann mir das doch angucken, es ist ja wie im Zoo, es ist Glas. Aber sobald dieses Glas weg wäre, ist dann der Horror da. Wobei, es passiert erstmal gar nicht. Ne?
Ja, ja.
Aber wir haben da schon, kenne ich schon, dass solche Phobien da sind, aber es war nie so, dass die Wohnung nicht betreten und sagen, ich komme nicht rein. Das hat man noch nie.
Hast du eigentlich schon den Moment, wo du Angst hast vor der Rente, wo diese Riesenspielwiese dir ja fehlt, aber du hast ja zu Hause noch eine genauso große?
Ja, ich habe zu Hause, wobei, das fahre ich gerade auch ein bisschen runter, weil man hat ja sozusagen andere Hobbys. Also es ist nie so, dass ich sage, ich weiß gar nicht, was ich was ich machen soll.
Ja.
Das ist ein Zustand, den kenne ich nicht und ich hoffe und denke, dass das auch so bleibt. Also das ist eigentlich noch nie so gewesen. Klar sage ich mal, heute mache ich nicht, sitze jetzt vorm Fernseher, gut ist. Ja. Aber das so, dass ich sage, ich wüsste nicht mit mir anzufangen. Also bei mir könnte der Tacho doppelt so lang sein, wäre man manchmal lieber.
Ja.
Weil man hat ja noch andere Freizeitsachen. Also es sind die Tiere, gut, reisen tun wir alle gerne, aber ich habe da so meine eigene Vorstellung. Also so ein bisschen, meine Frau sagt immer, wir fahren wieder in die Pampa,
ja,
worum ich immer nur nicke. Die weiß natürlich schon, es ist gerade eins über dem Camping.
Ja.
Ja. Aber ich bin ja gerne in der Wildnis, also ich bin ein großer Mensch, der auch Tage mal irgendwo am Fluss mit seinem Angelzeug sitzt und ganz mit sich alleine ist. Also ich habe auch keine Angst vor dem Alleinsein. Meistens nimmt man natürlich auch einen Kumpel mit, ist angenehmer.
Ja.
Ich koche gerne, das sieht man. Ne? Okay.
Das sagst du.
Mittlerweile habe ich auch seit gut 10 Jahren, hatte ich als Jugendlicher mal Malen und Zeichnen entdeckt. Also ich male auch sehr gerne, meist auch Landschaften oder auch so Natursachen. Da habe ich meist nur im Urlaub Zeit und Muße, also mich da mal so ein paar Stunden damit zu beschäftigen. Ich habe 3 Kinder, vielleicht irgendwann noch Enkelkinder, vielleicht schon demnächst, wissen wir noch nicht so genau. Also ich denke mal, die Aufgaben sind da. Ne? Also langweilig wird es mir nicht werden. Ein paar Tiere, ein paar Pflanzen habe ich auch. Und wenn mir der Deckel auf den Kopf fällt, dann setze ich mich ins Auto, fahre irgendwo in die Natur und kann ich schon 2-3 Tage bleiben. Alles gut.
Und Heiko, jetzt hast du sogar noch einen Podcast ausprobiert und dich dabei wirklich richtig gut geschlagen. War eine sehr interessante Runde mit dir.
Vielen Dank. Gerne.
Und ja, fürs Aquarium, für die Eröffnung natürlich alles Gute. Das kann nur eine schöne Geschichte werden. Die Pläne sehen toll aus. Da sehen wir uns bestimmt wieder. Ich hoffe,
dass alles gut wird und dann sehen wir uns wieder und dann können wir mal über das Führen wieder eines neuen Aquariums reden und was alles toll geworden ist und was nicht. Aber ich denke, es wird eine absolut tolle Sache. Den Besuchern wird es gefallen, uns wird es gefallen. Wir haben eine neue Aufgabe.
Die Einladung nehmen wir gern mit auf.
Gerne.
Vielen Dank, Heiko.
Bitte.
Tschüss.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.
Bei uns gibt's einen fliegenden Besen.
Steht hier in der Ecke.
Ein Zauberbuch.
Pass ich immer gut drauf.
Hey, Pfoten weg, das ist meins.
Und verrückte Erfindungen.
Vom Hopsestuhl über die Nebelabsaugmaschine.
Bis hin zum springenden Ranzen.
Es gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Krümel, der Podcast.
Für alle kleinen Großen.
Und alle großen kleinen.
Wo Zauberbücher und fliegende Besen ganz normal sind. Von MDR Sachsen für alle Krümel.
Krümelgeschichten in der ARD Sounds App.